Deutschlandfunk, Bücher für junge Leser.
Am Mikrofon Jan Drees, heute mit einer Sendung, die besteht aus mehreren Jugendbüchern. Wir schauen auf Ivan Kalbarak, Der Sommer mit Pauline, auf Angie Thomas, On the Come Up und zu Beginn auf Bücher für den Wald, auf Bücher, die vom Wald erzählen. Fast ein Drittel der Gesamtfläche Deutschlands sind bewaldet, insgesamt ganze 11,4 Millionen Hektar. In den deutschen Wäldern wachsen rund 90 Milliarden junge und alte Bäume. Nicht ganz so viele Waldbücher gibt es auf dem Kinder- und Jugendbuchmarkt in diesem Sommer. Trotzdem boomt das Thema Natur und es fällt schwer, bei der Menge an Bilder, Kinder- und Sachbüchern den Überblick zu behalten. Ines Dettmann hat 5 Titel herausgesucht, die wirklich empfehlenswert sind und Lust auf einen ausgiebigen Waldspaziergang machen. Vielleicht lassen sich nach dieser Lektüre ja sogar die jüngsten Familienmitglieder zu einem Ausflug motivieren.
Im Wald, da sind die Räuber, heißt es in einem alten Volkslied. Und ob es nun die 3 Räuber von Tomi Ungerer sind, die dort räuberten, bis ihnen die Räuberei zum Hals raushing, oder die smallländischen Räuber um Ronja Räubertochter mit den Rumpelwichten und den Grausedruden, der Wald ist ein Sehnsuchtsort unserer Kindheit. Der Wald ist das Ideal von Natur. Jetzt im Sommer die kühle Oase, ein Ort zum Abschalten, Verschwinden und sich auf das Wesentliche konzentrieren. Zurück zur Natur zieht es uns. Nicht umsonst boomen japanische Wellness-Trends wie das Waldbaden. Gut ist es, die Natur zu kennen und einschätzen zu können, zu wissen, mit wem man es zu tun hat. Sonst scheitert man am Ende wie Chris McCandless in Into the Wild auf der ganzen Linie. Nun muss ein Waldspaziergang ja nicht immer direkt in einem Überlebenstraining enden, aber wissen wir doch aus Per Olof Enquists Großvater und die Wölfe, dass die Natur oft unplanbar ist und wir immer gewappnet sein sollten. Nur wenige Kinder wachsen heute noch im direkten Einklang mit der Natur auf, haben Eltern, die alle Bäume, Insekten und Pflanzen erkennen, Singvögel bestimmen oder die Uhrzeit am Sonnenstand ablesen können. Wie macht man also den Waldspaziergang zu einem Erlebnis, ohne im Funkloch mit dauergezücktem Smartphone zu laufen? Der Wald im Bilder-, Sach- und Kinderbuch ist ein Dauerbrenner. Wie im Wald der Farn sprießen die Waldbücher für Kinder aus dem Boden. Und es sind einige wirklich tolle Titel dabei, die Kindern und Eltern Freude, Hilfe und spannende Lektüre sein können. Nicht alle davon sind für den Rucksack gemacht. Viele sollte man auf dem Sofa genießen und dann in den Wald aufbrechen. Um sie mitzunehmen, sind sie einfach zu unhandlich. Die Natur, entdecke die Wildnis vor deiner Haustür, ist eine Übersetzung aus dem Portugiesischen von Belz und Gehlberg. Die Autoren haben ein Nachschlagewerk der Superlative entworfen, das nicht nur detailliert erklärt, sondern auch wunderschön und naturgetreu illustriert ist. Es könnte ein Klassiker werden und man merkt, wie sehr die 3 Autoren von der Natur fasziniert sind und andere begeistern wollen.
Mit diesem Buch wollen wir dich nach draußen locken oder dich zur Not ein bisschen schubsen. Wir hoffen, dass du es nicht nur durchblätterst und dir die Vögel, Blumen und Wolken ansiehst, denn es ist auch ein Naturführer mit vielen Ideen und praktischen Tipps, um deine Umgebung zu erforschen. Also, draußen wartet die große, weite Welt auf dich.
Viele Informationen aus der Natur sind auch schon im Stadtwald nützlich. Genauso wie die Informationen, nie alleine auf einen längeren Ausflug zu gehen, sich den Weg zu merken und die Natur nicht zu vermüllen. Wenn der Wald erwacht von Katrin Wessel und Sandra Grimm ist ein Waldbilderbuch für die Kleinsten aus dem Ravensburger Verlag. Zusammen mit der kleinen Hummel, die früh am Morgen von der Sonne geweckt wird, brummen wir durch den Wald. Auf ihrem Weg trifft die Hummel jede Menge Waldbewohner. Unter Tage Kaninchen, Maulwürfe und Dachse, am Waldboden Eidechsen und Mäuse, aber auch Füchse und Kaninchen, Rehe und Wildschweine. Ein liebevoll unaufgeregtes Pappbilderbuch für die Kleinsten zum Angucken, Anlutschen und Vorlesen. Mattierte Pappe macht das Buch auch haptisch zu einem Erlebnis. Tier- und Waldgeschichten für Kinder sind Dauerbrenner. Die Hierarchien der Tiere im Wald sind klar festgelegt. Kinder können viel von ihnen lernen. In Kirsten Boyes, Vom Fuchs, der ein Reh sein wollte, ist es ein kleiner Fuchs, der nach einem Waldbrand seine Familie aus den Augen verloren hat und nun ziemlich verloren und klein im Wald sitzt, während die Tiere überlegen, was nun aus ihm werden soll.
»Aber was soll denn jetzt bloß aus ihm werden?« flüstert Mama Reh. »Allein kann er doch ganz sicher noch nicht für sich sorgen. Und ihr alle wisst, wie viele Gefahren im Wald und auf den Wiesen lauern. Oder wenn der Kleine hier womöglich einem Zweifüßler begegnet.
Einem Zweifüßler, Zweifüßler,
sagt Mama Waldmaus erschrocken, und sogar die Frischlinge, die frechen Kinder von Papa Wildschwein, dem Keiler, drängen sich bei diesem Wort erschrocken näher an ihre Eltern. Oder den Rundfüßlern. Ihr wisst, bis sich die Blätter an den Bäumen rot färben, sind unsere Kinder ohne uns noch verloren. Wer nimmt sich seiner an? Wir können ihn hier doch nicht so alleine liegen lassen.
Ob Wölfe, Autos, Menschen, es lauern jede Menge Gefahren. Alle Tiere haben Mitleid mit dem Fuchsbaby, aber den Fressfeind ins Nest holen will sich dann doch keiner von ihnen. Mama Reh ist die Einzige, die Mitleid mit dem einsamen Kind hat, allen Warnungen zum Trotz.
Manchmal kann im Leben auch der Schwache dem Starken helfen, fetter Waldkauz. Und dabei guckt sie das kleine graue Puschelige unter den Heckenrosen an. Und dann muss er das auch tun, verstehst du? Inzwischen hat sich der kleine Fuchs erhoben und läuft auf seinen tapsigen Pfoten langsam hinter Mama Reh und ihren Kindern her.
Mama?
Aber jetzt hat Glanzfell genug.
Du heißt gar nicht Mama,
brüllt sie.
Merk dir das mal!
Krisen sind vorprogrammiert bei dieser ungleichen Familie. Aber zusammen mit den Rehkindern Glanzfell, Langbein und Vielpunkt entdeckt der kleine Fuchs den Wald ganz neu, lernt viel über Zweifüßler und die gefährliche Straße mit den Autos, über Gut und Böse und über Freundschaft im Wald. Eine spannende Vorlesegeschichte mit bunten Bildern von Barbara Scholz, die trotz gutem Ende rührt. Denn als der kleine Fuchs seine Familie am Schluss findet, heißt es Abschied nehmen von Mama Reh und ihren Kindern. Das Wunder der Bäume von Nicholas Davis und Lorna Scobie ist groß wie ein Wimmelbuch, voller Informationen wie ein Sachbuch und mit bunten realistischen Aquarellen illustriert wie ein Bilderbuch. Bäume gibt es auf der ganzen Welt. Aber Bäume sind nicht nur ein wichtiger Teil des Waldes. Sie sind überall. In der Stadt, im Wald, in Parks oder am Straßenrand. Trotzdem wissen wir doch sehr wenig über sie. Das Wunder der Bäume liefert uns wissenschaftliche Namen, jede Menge Fachwissen und spannende Informationen. Zum Beispiel, dass Palmen keine Bäume sind, obwohl sie so aussehen. Dass Bäume über ihre Wurzeln Netzwerke bilden, in denen sie Nährstoffe teilen und vor Gefahren warnen. Oder dass eine der ältesten Kiefern der Welt über 5000 Jahre alt ist. Dazu gibt es ein großes Glossar für alle Botaniker und die, die es werden wollen. Hubert Reeves erklärt uns den Wald ist ein Comic für die größeren Kinder ab 9 Jahren. Viele Sachinformationen gibt Hubert Reeves, der große alte Gelehrte einer Schulklasse, mit auf den Weg. Warum ist der Wald wichtig? Was verbindet uns Menschen mit ihm? Was macht sein Ökosystem so einzigartig? Hubert Reeves selbst ist eigentlich keine Comicfigur, sondern ein kanadischer Atom- und Astrophysiker. Hier wird biologisches Fachwissen schlank und unterhaltsam als Comic verpackt. Die 4 Schichten des Waldes, das Fressen und Gefressenwerden, die unterschiedlichen Bewaldungsformen der Welt, aber auch Mythen und Sagen. Ein Appell, den Wald besser kennenzulernen, ihn zu schützen und zu pflegen. Die These von Schweizer Forschern zum Klimawandel lautet, dass die Erderwärmung nur mit Aufforstung gestoppt werden kann. Und mit diesem Appell endet auch der Comic. Pflanzt einen Baum.
Ines Dettmann über die schönsten Waldbücher für Kinder und Jugendliche. Eine Liste aller hier genannten Titel finden Sie auf deutschlandfunk.de. Der französische Dramatiker Ivan Kalbarak produzierte nach preisgekrönten Theaterstücken seinen ersten Kinofilm Irene. In Deutschland wurde er bekannt mit seinem ebenfalls erfolgreichen Film Frühstück bei Monsieur Henri. Er arbeitet heute als Drehbuchautor, Regisseur, Filmproduzent und Dramatiker. Aus dem Stoff seines preisgekrönten Theaterstücks »Venedig ist nicht in Italien« hat Ivan Kalbarak seinen ersten Jugendroman geschrieben. Die deutsche Übersetzung mit dem Titel »Der Sommer mit Pauline« ist in diesem Jahr im Blumenbach Verlag erschienen. Ursula Nowak hat den Autor beim Theaterfestival in Avignon getroffen und mit ihm über sein Romandebüt gesprochen.
Emil ist zum ersten Mal richtig verliebt. Seine Angebetete heißt Pauline. Wenn sie lächelt, geht für Emil die Sonne auf. Als Pauline Emil anspricht und ihm kurze Zeit später ein Treffen bei sich zu Hause vorschlägt, ist er überglücklich. Er hätte das Mädchen niemals zu sich eingeladen, denn er lebt mit seinen Eltern in einem Wohnwagen. Es ist eine Übergangslösung, bis das eigene Haus gebaut ist. Aber das ist nicht der einzige Grund. Emil schämt sich in jeder Hinsicht für seine Eltern.
Mein Vater hat einen komischen Beruf, eher von der peinlichen Sorte. Er ist Vertreter. Wenn wir zu Beginn des Schuljahres den Beruf unserer Eltern auf die Auskunftsbögen schreiben müssen, ist mir das V-Wort jedes Mal peinlich, die reinste Demütigung. Ich würde gerne Arzt auf das Blatt schreiben, Anwalt oder Französischlehrer. Einen echten Beruf, würdevoll und ehrenhaft, nicht so ein Abzockerjob, so ein Schmarotzer, der dir irgendeinen Schrott andreht. Dabei leben wir von diesem Schrott. Ich auch.
Ivan Kalbarak erzählt in Der Sommer mit Pauline aus der Perspektive des 15-jährigen Emil. Treffsicher gelingt es dem französischen Autor, mit der Sprache eines Jugendlichen die emotionale Achterbahn der ersten großen Liebe zu beschreiben. Emil ist ständig gestresst, weil er sich vor Pauline für seine Herkunft schämt und deswegen häufig Lügen erfindet. Auch die Mutter von Emil akzeptiert nicht, was ist. Sie will aus ihrem Sohn einen Jungen nach eigener Vorstellung machen und färbt ihm monatlich die Haare blond, weil das nach ihrer Meinung einfach besser aussieht.
Alors, c'est une histoire qui est en partie autobiographique.
Das ist eine Geschichte, die zugleich autobiografisch ist, weil meine Eltern mir wirklich auch die Haare blondiert haben, als ich klein war. Ich kenne diese Sachen. Meine Mutter hat das Gleiche mit mir getan und ich fühlte mich fremd. Die Mutter von Emil akzeptiert ihren Sohn nicht, wie er ist, sondern will, dass er einer gewissen Norm gleicht und deswegen bleicht sie ihm die Haare blond. Das ist in der Tat hart. Sie ist eine brutale Frau.
Emil lässt das Prozedere des Haarebleichens über sich ergehen. Er hofft nur inständig, dass es niemals jemand in der Schule bemerkt. Zu Hause ist Emil ein braver Junge, widerspricht selten und folgt den Forderungen seiner Mutter. Seine Gefühle vertraut er seinem Tagebuch an. Es sind feinsinnige Beobachtungen, die manchmal etwas altklug für einen Teenager daherkommen. Der Roman überzeugt mit seinem Humor und den Beschreibungen des Grotesken, wenn Emil seine Herkunft verleugnet. Als er zum ersten Mal Pauline besucht, macht er eine grauenvolle Entdeckung.
Ich zog meine Schuhe aus. Oh nein, was war das denn? Ein Loch in meinem Strumpf. Dabei hatte ich am Morgen bestimmt 2 Stunden mit der Suche nach gleichfarbigen Socken verbracht, die halbwegs vorzeigbar waren. Doch dann hatte mich mein linker Fuß wohl auf dem Rad im Stich gelassen und der Nagel meines großen Zehs lugte fast komplett hervor. Eine durchlöcherte Socke in diesem Palast, das ging gar nicht. Ich wollte alles, nur nicht unangenehm auffallen.
Le roman raconte un choc de classe sociale. C'est un amour entre classes sociales différentes.
Der Roman erzählt von einem sozialen Klassenschock. Es geht um eine Liebe zwischen unterschiedlichen sozialen Schichten. Emil kommt aus der Mittelschicht. Pauline dagegen lebt in einem riesigen Haus. Der Vater ist Chef des Orchesters. Pauline ist offensichtlich privilegiert. Emil schämt sich für alles, was mit seinen Eltern zusammenhängt. Das finde ich immer sehr interessant. Diese Liebesverhältnisse sind aufregend durch die sozialen Unterschiede. Sie haben Einfluss auf die Liebe, nicht direkt, aber unterschwellig. Es geht um soziale Scham und die ist in beiden Familien ein bisschen verschieden. Emil hat Schwierigkeiten, das zu akzeptieren.
Als Emil von Pauline zu ihrem Konzert nach Venedig eingeladen wird, schwebt er im Glück. Doch anstatt des erhofften Bahntickets beschließt seine Familie, gemeinsam mit ihm nach Venedig zu reisen, und zwar wie üblich mit dem Wohnwagen auf einen Campingplatz. Das will Emil auf keinen Fall Pauline erzählen. Stattdessen erfindet er Cousins, bei denen er in Venedig wohnen könne. Emil hofft inständig, dass Pauline niemals die Wahrheit erfährt und er sie nach dem Konzert alleine in Venedig treffen kann. Der Titel der französischen Originalausgabe des Buches heißt ebenso wie das gleichnamige Theaterstück Venise n'est pas en Italie, zu Deutsch Venedig ist nicht in Italien, und basiert auf einem Chanson von Serge Reggiani. 2 Strophen daraus sind dem Roman vorangestellt.
Venise n'est pas en Italie, Venise c'est chez n'importe qui.
Venedig ist nicht in Italien. Nein, Venedig ist, wo immer du bist. Es geht um eine bescheidene Familie, die von Venedig träumt und nie dahin kommt. Das ist ein sehr schönes Lied. Der Titel hat mich inspiriert für mein Buch, weil es darum geht, dass die Dinge nicht immer da sind, wo man glaubt, dass sie sind.
Ivan Kalbarak beschreibt in seinem Jugendroman Der Sommer mit Pauline die letzten Minuten bis zur Ankunft in Venedig wie in einem aufregenden Roadmovie. Man erkennt deutlich, dass hier ein Autor schreibt mit der Kenntnis eines Filmregisseurs. Parallelgeschichten laufen in geschickt aufgebauter Dramaturgie auf den Höhepunkt zu, aber keinesfalls auf ein Happy End, denn Pauline kann das verabredete Treffen mit Emil nach dem Konzert nicht einhalten. Sie muss ihren Vater zu einem langweiligen Abendessen begleiten. Als sie sich schließlich auf den Weg macht und Emil in der Stadt sucht und findet, werden Emils Lügen in einem grandiosen Szenario entlarvt.
Es ist eine äußere und innere Reise, die Emil hilft, seine Herkunft zu akzeptieren. Er wird viele Sachen verstehen, vor allem, dass die Welt von Pauline nicht besser ist als seine. Emil wird nicht mehr neidisch sein auf die Familie von Pauline, auch weil er spürt, dass Pauline ihn und seine Familie akzeptieren kann. Emil erkennt, dass ihre Familie nicht besser oder schlechter ist als seine eigene Familie. Für ihn ist das eine großartige Entdeckung.
Nach der Reise ist Emil ein anderer. Der französische Begriff Voyage initiatique steht für die Initialzündung einer Entwicklung. Ivan Kalberak beschreibt mit viel Herz und gutem Humor den schmerzlichen Prozess des Erwachsenwerdens. Mit einem großartigen dramaturgischen Aufbau und gelungenen Dialogen steht diese Reise als Metapher für einen ungewöhnlichen Entwicklungsroman.
Ursula Nowak über Ivan Kalberak, Der Sommer mit Pauline aus dem Französischen von Anne-Maja Schneider, Blumenbach Verlag Berlin, 240 Seiten, 20 Euro, empfohlen ab 13 Jahren. Im Zentrum von Angie Thomas' Debütroman The Hate You Give stand die 16-jährige Star. Ihr Freund Khalil wurde vor ihren Augen von einem Polizisten erschossen. Khalil war unbewaffnet. An seinem Tod entzündete sich eine landesweit ausgetragene Debatte. Star und ihre Familie gerieten zwischen die Fronten von Polizei und Drogenbossen. Angie Thomas, die in Jackson, Mississippi lebt, wurde mit The Hate You Give auf Anhieb berühmt, schaffte es auf Platz 1 der New York Times Bestsellerliste und 2018 wurde sie für den Roman mit dem Deutschen Jugendliteraturpreis ausgezeichnet und das Buch wurde verfilmt. Jetzt ist der zweite Jugendroman von Angie Thomas auf Deutsch erschienen. On the Come Up heißt er und Dina Netz stellt ihn vor.
Die Schlüsselszene des neuen Romans von Angie Thomas ähnelt der ihres Debüts. Die 16-jährige Brianna Jackson wird bei der Eingangskontrolle zu ihrer Schule von zwei Wachleuten angehalten. Sie wollen ihren Rucksack sehen. Dabei hat der Metalldetektor, durch den alle Schüler müssen, gar nicht gepiept.
Er greift nach dem Träger meines Rucksacks, aber ich ziehe ihn schnell weg. Als ich den Blick in seinen Augen sehe, wird mir sofort klar, dass ich das nicht hätte tun sollen. Er packt meinen Arm. Her mit dem Rucksack! Ich reiße mich los. Fassen Sie mich nicht an! Dann passiert alles blitzschnell. Er packt mich wieder am Arm und dreht ihn mir auf den Rücken. Den anderen auch. Ich versuche, beide Arme wegzuziehen und mich loszureißen, doch da wird sein Griff fester. Bevor ich weiß, wie mir geschieht, knalle ich mit dem Oberkörper hin. Dann wird mein Gesicht gegen den kalten Boden gedrückt. Long kniet auf meinem Rücken, während Tate mir den Rucksack wegreißt.
Die Wachleute fesseln das am Boden liegende Mädchen mit Kabelbindern. Es gibt keinen Anlass für diese Gewalt, außer Briannas Hautfarbe. Die Wachmänner nehmen sich besonders gern schwarze Schüler vor. Es geht also, wie bereits in The Hate You Give, um die Diskriminierung von Schwarzen in den USA und darum, wie sie mit dieser Diskriminierung zu leben versuchen. Auf die Ungerechtigkeiten in der US-amerikanischen Gesellschaft hinzuweisen, ist Angie Thomas erklärtes Anliegen. Dass ihre Romane dennoch nicht plakativ oder thesenhaft wirken, liegt wohl daran, dass Thomas von Dingen erzählt, die sie selbst erlebt hat. Und daran, dass sie über die literarischen Mittel verfügt, um aus diesen Erlebnissen packende Romane zu machen. Der Vorfall in der Schule setzt eine Kaskade von Ereignissen in Gang, in deren Mittelpunkt mehr oder weniger freiwillig Brianna steht. Ihre Mitschülerinnen und Mitschüler, die schon lange gegen die Ungleichbehandlung an der Schule aufbegehren, wollen sie zur Symbolfigur ihres Protests machen. Dafür bietet Brianna sich geradezu an, weil sie die Tochter einer Rap-Legende ist. Ihr Vater starb bei einer Auseinandersetzung zwischen Gangs, da war seine Tochter 4. Und gerade hat Brie, wie sie genannt wird, zum ersten Mal selbst mit einem eigenen Rap-Song einen Battle gewonnen. Für sie ist das Rappen ein Traum, eine Chance auf ein Leben außerhalb des fiktiven Ghettos Garden Heights. Und es ist die Chance auf ein Leben, in dem sie ein Jemand und kein Niemand ist. Für viele andere allerdings, darunter der erste Manager, der um sie wirbt, ist Rap bloß ein Business und Brie eine Marionette, die diese Manager für ihre Zwecke nutzen wollen. Auch Bries Song On the Come Up wird von allen in ihrem jeweiligen Sinne interpretiert. Brie ist die Projektionsfläche für viele verschiedene Hoffnungen in diesem Roman. Dabei ist Brie eigentlich nur ein Mädchen mit den ganz normalen Problemen einer 16-Jährigen. Die Schule nervt mit Prüfungen, Jungs sind plötzlich nicht mehr nur Kumpels und so weiter. Brie hat allerdings ein paar Probleme mehr als andere 16-Jährige. Ihre Mutter ist gerade arbeitslos geworden, ihr Bruder Trey, der eigentlich studieren will, hält die Familie mit einem Job als Pizzabäcker über Wasser. Doch es reicht nicht, sie müssen für kostenlose Lebensmittel anstehen. Das Gas hat man ihnen schon abgestellt.
Wir müssen jetzt Wasser in Töpfen auf dem Herd heiß machen, wenn wir baden wollen, und schlafen mit Extradecken. Ein paar Rechnungen sind zwischen Mom und Trey hängen geblieben. Sie musste die Gasfirma um Zahlungsaufschub bitten, dann um einen weiteren und noch einen. Irgendwann hatten die es dort wohl satt, auf ihr Geld zu warten, und drehten den Hahn ab.
Brie will der Familie finanziell aus der Patsche helfen, indem sie als Rapperin schnell zu Geld kommt. Das führt wiederum zu Konflikten mit ihrer Mutter, die für ihre Tochter zuallererst eine gute Schulbildung vorgesehen hat und die kein weiteres Familienmitglied an den Rap verlieren will. Das Verhältnis zwischen Mutter und Tochter ist ohnehin angespannt, weil die Mutter die Kinder jahrelang bei den Großeltern unterbrachte. Nach dem Tod ihres Mannes wurde sie drogensüchtig. Dann ist da noch die Tante, die Brie die Türen in die Welt des Rap öffnet, die aber auch mit Drogen dealt.
Das ist irgendwie grotesk. Da haben wir einerseits meinen Bruder, der alles richtig macht, ohne dass dabei was rauskommt. Und andererseits Aunt Pooh, die genau das tut, wovor man uns schon immer gewarnt hat. Aber sie bringt uns Lebensmittel, wenn wir welche brauchen. So läuft es bei uns. Die Drogendealer in meinem Viertel haben keine Probleme, alle anderen schon.
Die Jacksons können stellvertretend stehen für die Probleme afroamerikanischer Familien in einer US-amerikanischen Großstadt. Die Nöte, mit denen sich Brie plötzlich konfrontiert sieht, sind allerdings eine Nummer zu groß für eine 16-Jährige. Angie Thomas stilisiert ihre Protagonistin nicht zur Heldin, das wäre auch wenig glaubwürdig. Im Gegenteil, Brie ist drauf und dran, hoffnungslos unterzugehen in dem Haifischbecken aus Intrigen und widerstreitenden Interessen, in das sie teils gesprungen, teils gestoßen worden ist. Doch Brie ist zäh. Sie ist zwar naiv und aufbrausend, aber ihre Wut bringt sie auch weiter und letztlich unterstützen sie doch mehr Menschen, als sie gedacht hat. Angie Thomas, die selbst als Teenie Rapperin werden wollte, beschreibt Brie mit viel Wärme und Empathie für eine Jugendliche, die zu schnell erwachsen geworden und von ihrer emotionalen Entwicklung her noch ein Mädchen ist. Wie Angie Thomas alle Probleme dieser Familie schließlich fast auf einen Streich löst, ist allerdings ein wenig unglaubwürdig. Man gönnt es Brie und ihrer Familie jedoch aus ganzem Herzen. Denn außer dem etwas überraschenden Happy End besticht auch On the Come Up wieder durch die Street Credibility, für die Angie Thomas zu Recht immer wieder gelobt wird. Man kann es auch weniger im Slang ausdrücken. Die Figuren, ihre Ausdrucksweise und ihre Geschichte sind absolut authentisch. In ihnen dürften sich auch viele hiesige Jugendliche wiedererkennen, die eben doch nicht ganz so gleich sind. Die Kinder und Jugendlichen im Roman sprechen durchgehend ihren herzhaft mit Kraftausdrücken gewürzten Ghetto-Slang, in den man sich einlesen muss und den Henriette Zeltner zum Glück nur zum Teil übersetzt hat, womit sie den grimmigen Witz der Dialoge erhalten hat. Nicht zuletzt der Humor macht aus On the Come Up mehr als ein Sozialdrama, mit dem die Autorin Ghetto-Kids Mut machen will. Angie Thomas' Buch ist ein ziemlich lustiger, bewegender Coming-of-Age-Roman über ein wütendes Mädchen, das gegen ein ganzes Gebirge von Widerständen seinen Traum leben will.
Dina Netz über Angie Thomas' On the Come Up aus dem amerikanischen Englisch von Henriette Zeltner. CBJ Verlag München, 512 Seiten, 18 Euro empfohlen ab 14 Jahren. Mehr Literatur gibt es morgen mit unserem Buch der Woche und Leon Poljakows geschichtsschweren Memoiren St. Petersburg, Berlin, Paris, die endlich auch auf Deutsch erhältlich sind. Vorgestellt werden diese Memoiren von Thomas Palzer. Und im Anschluss an diese Sendung geht es hier im Deutschlandfunk-Programm weiter mit Forschung aktuell, Computer und Kommunikation. Und am Mikrofon hier verabschiedet sich von Ihnen Jan Dries.